Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag hier auf Privatinvestor TV. Mein Name ist Florian Günther. Ich bin Fondsmanager und Partner der Max Otte Fonds. Und in einem Video, das du vielleicht schon auf YouTube gesehen hast, habe ich mit Jürgen Wechsler, der digital neben mir sitzt, über das Thema BRICS-Staaten und was eigentlich dahinter steckt, gesprochen. Es sind wirklich ganz, ganz interessante Insights gekommen, wie es vielleicht sogar zu Versorgungsengpässen kommen könnte. Das Video verlinke ich dir nochmal unterhalb des Beitrags. Aber wir sind zum Ende des Beitrags auch über das Thema digitale Währungen hängen geblieben. Jetzt gerade, wo das Video entsteht, steht der Bitcoin, und bitte, das geht im Sekundentakt, also verzeiht mir, wenn ich es nicht sekundengenau hinbekomme, bei etwa 88.000 US-Dollar. Und die Frage aller Fragen, lieber Jürgen, wo du dich ja schon seit Jahrzehnten mit diesem Thema auseinandersetzt, ja, also nicht nur mit Währungen, sondern auch mit den digitalen Währungen: Wo wird denn der Bitcoin am Ende des Jahres stehen? Wie oft hast du die Frage schon gestellt bekommen? Und was ist deine Idee dazu?
Die Frage bekomme ich öfter gestellt. Und das Thema ist eben, eine zielgenaue Prognose ist bei einem Asset wie Bitcoin nicht unbedingt zielführend, weil es doch ein sehr emotionaler Markt ist. Das heißt also, wir haben in die eine oder andere Richtung immer stärkere Übertreibungen nach oben, genauso aber auch gibt es mal schärfere Korrekturen. Und das genau auf einen Punkt festzulegen, ist da wenig zielführend. Aber für mich ist weiterhin auch trotzdem zum Jahresende so diese sechsstellige Größenordnung. Das war es auch schon am Anfang dieses Jahres, wo meine Zielmarke ungefähr war, und dort dürften wir eben auch hinlaufen, einfach aufgrund der Marktdynamik, die jetzt entstanden ist, mit dem Ausbruch auf neue Höchststände.
Jetzt bist du ja der Aussage entnehmend pro Bitcoin, zumindest bis zum Ende des Jahres. Jetzt möchte ich mal so ein bisschen die Gegenthese oder Gegenposition einnehmen, damit wir mal ein kleines Streitgespräch entfachen hier, lieber Jürgen. Frage natürlich an dich auch, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer: Wusstest du, und Jürgen, du korrigierst mich, dass der Bitcoin eben nicht auf 21 Millionen begrenzt ist? Und das ist eben das große Problem. Wenn du investierst, und das ist das, was Warren Buffett sagt, dann musst du wissen, was du tust. Und warum wird viel in Bitcoin investiert? Weil gesagt wird, er ist limitiert, hat einen Inflationsschutz, es wird immer und auf alle Zeiten nur 21 Millionen Bitcoins geben. Jürgen, wirst du vielleicht kurz darauf eingehen? Ich habe es schon oft erklärt, aber ich werde immer als der Dumme dargestellt, warum das so ist.
Ja, du könntest den Code ja erweitern. Ja, der wäre grundsätzlich möglich, dass du sagst, dass nicht mehr die 21 Millionen sind, sondern es müssten sich eben weltweit die entsprechend einigen, eine gewisse Menge, also über 50% der Nodesort, dass man dann eben nicht mehr 21 Millionen hat, sondern mehr entsprechend. Also Notenbank spielen, wenn man so will, die einzelnen PCs. Die Frage ist allerdings, ob es kommt, weil die Interessenslage, also überall muss man ja dann die Interessenslage anschauen. Also haben diese Noteigner überhaupt das Interesse, das Volumen auszuweiten? Und da sind wir bei, die normale Notenbank sagt immer ja, und die Notes bei den Bitcoinern sagen eher nein.
Gegenfrage: Wie gesagt, wir machen ein Streitgespräch. Aktien, gehen wir mal zurück zu den Aktien. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du als Aktionär verwässert wirst. Das heißt, es gibt heute 100 Aktien, die ausstehen. Und das heißt, dein Eigentum wird durch 100 Menschen geteilt oder durch 100 Eigenteile. Und dann kommt eine Verwässerung, neue Aktien werden ausgegeben und in Zukunft musst du es mit 110 Leuten teilen. Also das heißt, dein Geburtstagskuchen musst du mit immer mehr Menschen teilen. Keine gute Idee. Und da ist doch die Frage, ja, diese 100 Leute haben auch kein ganz großes Interesse daran, das zu verwässern, und dennoch findet es statt. Das heißt, das ist ja schon etwas, das heute schon passiert, auf großer Basis bei Aktien. Warum nicht bei Bitcoin?
Ja, weil diejenigen, die die Eigner sind, normalerweise nicht die sind, die die Kontrolle haben über die entsprechenden Rechenleistungen. Das heißt also, hier haben wir eine Trennung von der Geldausgabe zu denjenigen, die sozusagen das Geld besitzen, wenn man so will.
Okay.
Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Interessenslagen wieder dabei.
Okay. Lasse ich jetzt mal so stehen. Ich komme noch zur nächsten These. Und zwar komme ich mir gerade so ein bisschen, wir sind ja gerade so künstliche Intelligenz, das Geld der Zukunft, all das. Ich fühle mich aber nicht wie in der Zukunft, sondern ich fühle mich zurück wie im Mittelalter. Warum? Wir haben heute, und das weißt du wahrscheinlich viel besser als ich, korrigiere mich, 50.000 oder 100.000 verschiedene Kryptowährungen. Mehr sogar? Ich weiß es gar nicht. Jürgen, du weißt es besser.
Sind gar nicht alle überhaupt öffentlich immer. Von daher kann es gar nichts mehr auch noch
Kann
sein.
man es gar nicht genau sagen. Weißt du, an was mich das erinnert? Das erinnert mich an den 30-jährigen Krieg. Damals hat quasi jede Grafschaft, jeder Lord, jedes Land, jede Stadt seine eigene Münze gehabt. Da gab es den Gulden, da gab es den Schilling, da gab es den Franken, da gab es, in Deutschland, glaube ich, gab es nur allein in Bayern 100 verschiedene Währungen. Ja, und die wurden natürlich auch immer alle verwässert, weil dann gab es halt den König von Sachsen und Bayern, wie auch immer, der hat dann da seinen Konterfei draufgegeben und dann hat er ein bisschen mehr andere Rohstoffe mit dazugegeben und nicht mehr nur das pure Gold und schon war die Währung verwässert. Und das war ein großes Problem, weil die Reisenden konnten keinen Handel betreiben. Wenn du zwischen Nürnberg und Erfurt handeln wolltest, dann musste man erstmal schauen, ja, wie viel Goldanteil ist denn da bei dem Erfurter drin und was hat da gerade der Nürnberger drin? Dann ist man wieder zurückgegangen zu den Hennen und Schweinen, weil da war es klar, hey, meine Henne gibt zwei Eier und deine drei, ja, da weiß ich so ein bisschen, was der Ertragswert ist. Und das ist eben das ganz, ganz große Problem bei diesen ganzen Kryptowährungen. Jeder kann, quasi jeder, auch du, auch ich, könnte über Nacht eine Kryptowährung aufbauen und nichts steckt dahinter. Und das ist, glaube ich, für viele ein ganz, ganz großes Problem.
Die Credit Suisse Bank geht pleite, Silicon Valley Bank macht über Nacht die Pforten zu und selbst die Deutsche Bank hat Probleme. Die Bankenbranche weltweit gerät immer mehr ins Hintertreffen. Sind das alles nur zufällige Einzelfälle oder hat das etwas mit einer kommenden, drohenden Bankenkrise zu tun? Wussten Sie, dass bei einer Bankenpleite lediglich 100.000 Euro auf Ihrem Bankkonto gesichert sind? Alles darüber hinaus ist restlos für Sie verloren. Die Vergangenheit hat es gezeigt. Es ist nicht die Frage, ob die nächste Bankenkrise kommt, sondern lediglich, wann die nächste Bankenkrise kommt. Während Banken von Sicherheit sprechen, haben wir die Bankenlandschaft genau für Sie analysiert. Viele der großen deutschen Banken operieren heute mit einer bedenklich niedrigen Eigenkapitalquote und haben dabei sehr, sehr viel Geld in den angeschlagenen Gewerbeimmobilienmarkt geliehen. Unser Analystenteam in unserem Fondsmanagement hat die große deutsche Bankenlandschaft genau unter die Lupe genommen. Wir haben für Sie eruiert, welche Banken mit den niedrigsten Eigenkapitalquoten arbeiten, wer die meisten Gelder verliehen hat in dubiose Finanzgeschäfte und vor allen Dingen haben wir das Ganze in einem Report für Sie gegossen. In unserem brandaktuellen Bankenreport haben wir die Banken zusammengetragen, die mit den niedrigsten Eigenkapitalquoten arbeiten, die größten Kosten dabei aufweisen und die meisten Gelder in dubiose Geschäfte investiert haben. Laden Sie sich diesen Report unterhalb des Beitrags herunter, um herauszufinden, ob vielleicht auch Ihr Geld gerade in großen Schwierigkeiten steckt.
Auch ich, bin ich ganz offen, bin nicht in der Lage dazu zu sagen, bleiben wir mal bei der Zukunft, wird es denn der Bitcoin sein? Wird es Ethereum sein? Wird es Avalanche sein? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir digitale Währungskonzepte sehen werden, aber was wird es? Und ist es wirklich so fortschrittlich, wenn doch jeder Landlord sozusagen, du weißt, was ich meine, hier seine digitale Kryptowährung rausgeben kann?
Ja, die Frage ist, kauft es ein anderer auch? Also was ist die Werthaltigkeit sozusagen dahinter? Und im Prinzip ist es ja auch eine Aktienausgabe, denn eins der Dinge, was häufig wechselt, ist, Kryptowährungen sind nicht unbedingt Kryptowährungen, nur weil sie Kryptowährungen heißen, sind sie keine Währungen. Sondern die meisten dieser Kryptowährungen sind Geschäftsmodelle, also ähnlich wie bei Aktien. Das heißt, es wird eine Dienstleistung erbracht beispielsweise, irgendwas produziert dahinter und dafür gibt es Gebühreneinnahmen. Und diese Gebühreneinnahmen können zum Beispiel auch wieder an Leute gegeben werden, die das Netzwerk unterstützen. Ja, und damit sowie Dividenden bei Aktien. Also wir müssen das Ganze eher betrachten wie Unternehmen, die einzelnen Kryptowährungen. Und da ist es überall klar, es kommen neue Unternehmen immer wieder auf den Markt. Es gibt auch leere Hüllen mit leeren Versprechungen. Ich meine, in den USA wurden ja im Milliardenbereich SPACs dort gemacht, ne, die dann leere Hüllen an die Börse gebracht wurden, manche auch wieder eingedampft wurden. Dann gab es ja auch zu Internetzeiten irgendwelche Versprechen von Internetunternehmen, Visionen, die nie eingehalten werden konnten, die sind auch verschwunden. Ja? Und genauso ist es hier auch. Das heißt, es werden die überleben, die einen Nutzen bieten, wo dann entsprechendes Netzwerk genutzt wird. wo dann Umsätze dort stattfinden in diesem Netzwerk, wo Cashflow erzeugt wird. Also alles, was auch beim normalen Aktienmarkt stattfindet.
Kann ich gut nehmen. Letzter Streitpunkt, wenn du so möchtest. Es gibt ja das Buch Hijacking Bitcoin. Was ist, hast du es mal
Nein.
gelesen? Da geht es darum, dass der Autor gesagt hat, dass die Idee, die hinter Bitcoin steht, überhaupt nicht mehr die ist, die es heute ist. Und deswegen ist eigentlich der Bitcoin völliger Nonsens. Ich gebe es mal ganz kurz wieder. Satoshi, wer auch immer das sein mag, hat ja den Bitcoin oder das White Paper dahingehend verfasst, eine digitale Währung zu kreieren, damit Menschen dezentral gegeneinander Austausch oder Handel betreiben können. Ja, erstmal Austausch. Also, dass du nicht mehr eben zur Bank gehen musst und dann da bitten musst und da auch Gebühren zahlen musst, sondern dass du eben, dass ich jetzt zum Jürgen nach Nürnberg einfach einen Bitcoin geben könnte und er gibt mir dafür ein Haus oder was auch immer. Und dieses Konzept wurde jetzt quasi von der Wall Street gekontert oder übernommen sogar, weil eben es ja eigentlich dahingehend heißt, dass der Bitcoin immer nur dann validiert werden kann, wenn eine Mehrheit an dieser Gruppe oder an diesem Netzwerk der Sache zustimmt. Aber im Hintergrund, laut diesem Buch, soll es eben eine Entscheidungsentität geben, die da nochmal ein Veto geben kann. Und das sollen so um die, jetzt will ich bitte nichts Falsches sagen, so 6 bis 10 Personen sein. Und evola, wer könnte denn diese 6 bis 10 Personen denn steuern? Das wird doch höchstwahrscheinlich die Wall Street sein. Und warum macht sie das? Weil sie natürlich Interesse daran hat, sowas zu steuern. Sie hat ja kein Interesse daran, ein neues Währungskonzept zu generieren, wo sie nicht mitspielen kann oder vielleicht sogar mit diktieren kann.
Ja.
Die Frage ist jetzt allerdings, macht es denn Bitcoin deswegen schlecht? Also ich ne entnehme dann im Ja, dass du grundsätzlich zustimmst, aber macht es den Bitcoin deswegen schlecht?
Nein.
Nein.
Weil es ist ja immer noch Angebot und Nachfrage, die dort stattfindet. So, und wenn die Wall Street sich einkauft, an was sind die dann interessiert?
Money, money, money.
Genau. Und wann verdienen die Geld?
Wenn sie es verkaufen oder wenn sie halt die Kurse stellen können oder die Infrastruktur oder so, ne? Genau.
Genau, die können erstmal so die Schaufelhersteller sein, die sozusagen Infrastruktur was liefern. Die liefern ja auch, wie bei Aktien, gibt es ja auch nicht nur die Aktie, es gibt Verpackungen dazu. Also sei es über Zertifikate, ja, sei es über Optionen,
Vor.
Fonds, ne? Das sind ja alles Verpackungen von entsprechenden Finanzinstrumenten, diese liefern die. So, und wann bekommen die auch weiteres Geld in der Vermögensverwaltung, beispielsweise, wenn die Preise steigen, dass die dann entsprechende Gewinnbeteiligungen erhalten? Das heißt also, sind wir wieder beim Thema Interesse. Wer hat welche Interessen? Und die haben einfach das Interesse, Geld zu verdienen. So, und wenn die Preis etwas knapp ist, ein knappes Gut, und die Preise steigen, verdienen die einfach viel Geld damit. Und daher, wo ich dir recht gebe, ist, der eigentliche ungesprächliche Use Case ist etwas zurückgedrängt, ist eh schon gewesen, dass es nicht als Zahlungsnetzwerk mehr unbedingt war, sondern es war jetzt mehr als Wertspeicher. Also ähnlich hat es ja genannt, selbst BlackRock, der Larry Fink, hat es als digitales Gold bezeichnet. Also selbst BlackRock, die große Vermögensverwaltungsgesellschaft, hat es als digitales Gold hier deklariert. Das heißt, es ist mehr als Wertspeicher mittlerweile gegeben. Und da bezieht es einfach auch den Wert raus. Genauso auch wie Gold liegt auch irgendwo, hauptsächlich, wird eigentlich nicht bewegt groß, aber irgendwann wird es doch bewegt und auch für Überweisungen benutzt, wenn man so will, halt im Goldtransportsystem. Ja.
Ja, klar.
Und beim Wert, der wird einfach immer so zugemessen. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob es Platin oder Palladium war, also eins der Edelmetalle, war bis vor knapp über 100 Jahren, hat es gar keinen Nutzen, nichts. Ne? Bis wir einen Nutzen entdeckt hatten, also es war eigentlich nichts wert. Und jetzt ist es eigentlich fast so viel wert wie Gold.
Ja.
So, wie lange ist es was wert? Wie wir einen Wert zumessen.
Richtig, richtig.
Dem Ganzen.
Gilt übrigens für unseren Notenschein, ja, die 50 Euro in deinem Geldbeutel, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ist nichts anderes, ja. Wenn du dann, wenn jemand kommt und sagt, ja, für die 50 Euro, ich will das jetzt haben und du sagst, ja, ich verkaufe es dir nicht, weil das ist es mir nicht wert, habe kein Interesse dran. Was bringt dir dann dieser Schein, dieses Stück Papier? Das ist schon
Ja.
so, ja.
Genauso ist es hier eben auch.
Genauso ist es eben auch. Ihr merkt schon, liebe Leute, es macht Sinn, sich damit wirklich tiefgreifend zu beschäftigen. Und deswegen kann ich euch auch den Kanal von Jürgen Wechsler empfehlen, den werden wir auch unterhalb des Beitrags mal verlinken. Der tut sich in der Tiefe mit diesen Themen auseinandersetzen, also nicht nur mit dem bisherigen Währungssystem, sondern auch mit dem neuen Währungssystem, aber auch was darüber hinausgeht, BRICS und dergleichen. Ich hoffe, dieses kleine Streitgespräch, was kein wirkliches Streitgespräch war, konnte euch ein bisschen auch die Augen öffnen, weil, und das ist mir schon wichtig, es macht keinen Sinn, das nur deswegen zu kaufen, weil es 21 Millionen Bitcoins gibt. Es gibt wahrscheinlich 1000 Gründe mehr, aber lasst nur diese eine Sache nicht stehen. Ich glaube, es ist es wert, da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Und wie gesagt, wer da mehr Tiefe haben möchte, gerne beim Jürgen. Lieber Jürgen, danke für den tollen Beitrag hier. Und ich würde sagen, bis ganz, ganz bald.
Ja, bis bald, Flo. Freut mich. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.